Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen zusammen. Nachdem der erste Gottesdienstteil ja naturgemäß ein bisschen traurig war, wird die Predigt vielleicht ein bisschen unterhaltsamer. Und trotzdem hängen die beiden Themen mit zusammen, weil es in der Predigt, Dagmaris hat das angedeutet, um das Leben hier und heute geht, was aber eine Auswirkung auf das Leben nach dem Tod hat. Und damit wir so ein bisschen warm werden zu dem Thema, habe ich gleich zu Beginn der Predigt eine Bitte an euch. Und zwar möchte ich euch ein bisschen herausfordern. Ich brauche also euren Gefallen. Und zwar möchte ich euch bitten, gleich mal zu zweit, also mit dem Menschen, der neben euch sitzt, oder auch vor oder hinter euch oder auch zu dritt, über drei Fragen jeweils 2 Minuten nachzudenken, die ich euch stellen möchte. Ihr müsst also reden, nachdenken, seid herausgefordert. Guckt euch schon mal euren Nachbarn und eure Nachbarin an. Passt euch das so? Darf auch die Verwandtschaft sein? Die meisten sind noch skeptisch, merke ich. Ja. Wenn ihr euch nicht kennt, sagt euch schon guten Tag, stellt euch kurz vor. Die Fragen sind auch nicht schlimm, also keine Sorgen. Man muss sich jetzt nicht umsetzen. Seid ihr bereit? Meine erste Frage, die muss ich mit einer kleinen Geschichte einleiten. Stell dir vor, du kommst heute Mittag nach Hause, dein Telefon klingelt am Apparat, ist ein seriöser Anwalt aus Bergneustadt, der dir mitteilt, dass deine schwerreiche Erbtante dritten Grades, die vor dem Krieg in die USA ausgewandert ist und von der du noch gar nichts wusstest, das Zeitliche gesegnet hat. Und diese Erbtante hat dir doch jetzt tatsächlich 1 Million US-Dollar, das sind ja auch fast mittlerweile 1 Million Euro, hinterlassen. Das ist der Hammer. Man hat lange gebraucht, um das rauszufinden, dass du mit ihr verwandt warst, aber jetzt ist es so, es ist Fakt. Was würdest du mit diesem Geld machen? Darüber tauscht euch jetzt bitte mal aus. Ja, mit euren Nachbarn 1 Minute jeder und dann wechseln. Was würdest du mit 1 Million geerbten US-Dollar machen? Also das ist klasse von hier vorne zu beobachten. Lauter fröhliche Gesichter, begeisterte Menschen. Ich weiß, man bräuchte eigentlich mehr Zeit, um die 1 Million US-Dollar auszugeben. Aber ich habe ja noch eine Frage. Und deswegen würde ich euch bitten, jetzt eure Überlegungen mal kurz einzustellen. Ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar möchte ich euch dazu ein ganz kurzes Video zeigen. In diesem Video handelt es sich um einen Werbeclip aus den 90er Jahren. Und dieser Clip, der war super erfolgreich. Ich wette von euch, dass die meisten diesen Clip kennen. Und wir gucken uns den jetzt mal an. Wenn es zu schnell geht, gucken wir uns den noch zweimal an. Aber ich sage jetzt erstmal, Film ab.
Nein, der Schober!
Schröder!
Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Blendend.
Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot.
Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Dusche, meine Badewanne und mein Schaukelpferdchen.
Aber in der Schule da war's...
Mein Anlageberater.
Wenn zum Geld geht, Sparkasse.
Wer kennt diesen Spot noch? Wahnsinn, ne? Ich glaube, wir brauchen uns den nicht nochmal angucken. Zwei Männer duellieren sich geradezu mit ihren Erfolgen. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, euch mit eurem Nachbarn darüber auszutauschen. Wie findest du diesen Clip? Mehr nicht. Das ist die einfache Frage. Wie findest du diesen Clip? Okay. Da merkt man schon, da wird es schneller, ruhiger. Eine Million zu verteilen dauert einfach länger. Alle guten Dinge sind drei. Ich habe noch eine dritte Frage an euch. Und zwar geht die um den Bibeltext, den wir heute betrachten. In diesem Bibeltext erwähnt Jesus Folgendes. Vielleicht kriege ich mal die erste Folie. Da erwähnt Jesus, dass es wichtig ist, im Hinblick auf Gott reich zu sein. Luther übersetzt den Vers, den wir dann betrachten werden, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Also mit anderen Worten, Schätze sammeln ist eine Seite, viel wichtiger ist es, reich bei Gott zu werden. Wie wird man deiner Meinung nach im Hinblick auf Gott reich? Wie geht das? Wie kann man als Mensch bei Gott reich werden? Das ist meine dritte Frage. Tauscht euch da auch nochmal drüber aus. Oh, das ist schon schwieriger, ne? Merke ich so, ja, die Millionen zu verteilen, Clip, aber kriegt ihr hin. Wie wird man bei Gott reich als Mensch? Okay. Ja, da merke ich, da bräuchte man viel mehr Zeit, könnte man einen ganzen Hauskreisabend zu verbringen. Das war jetzt schon mal ein hartes Stück Arbeit, ja, für eine Predigt, in der man dachte, man könnte einfach nur zuhören. Jetzt seid ihr aber warm gedacht und mich würden natürlich die Gedanken interessieren, die ihr euch jetzt gemacht habt, aber das geht natürlich nicht, das würde die Zeit sprengen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt schon mal vorgedacht und ich würde daher jetzt gerne meine Gedanken quasi mit euch teilen, vielleicht auch gegen eure Gedanken stellen, vielleicht ergänzen sie sich auch und sie ergeben sich aus dem Bibeltext, den wir heute Morgen gemeinsam betrachten wollen. Ich lese ihn abschnittsweise vor. Er stammt von dem Arzt und Schriftsteller Lukas, der ihn uns überliefert hat. Und wir steigen mal gleich ein mit den ersten Versen, die ich euch hier auch nochmal auf Folie mitgebracht habe. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen, gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Wir haben folgende Situation, Jesus hielt eine Predigt vor Tausenden von Leuten, berichtet Lukas. Er sprach darüber, dass Gott, der Vater, sich um seine Kinder kümmert. Jesus fordert seine Nachfolger auf, sich auch bei Gegenwind zu ihm zu halten, also auch unter Druck. Und er verspricht schließlich den Beistand des Heiligen Geistes, der kommen wird. Und irgendwie muss er da mal aufgehört zu predigt haben und auf einmal wendet sich aus der Menge ein Mann an ihn. Und dieser Mann hat ein privates Anliegen. Und es war durchaus damals üblich, dass man sich, wenn man Streit hatte mit irgendjemandem, an einen Rabbi, und für den wurde Jesus ja gehalten, an einen Gelehrten wendete, der dann irgendeinen Gerichtsspruch, Schiedsspruch sprach, damit alles wieder in Ordnung kommt. Dieser Mann wollte in diesem Fall Jesus als Anwalt haben. Er hatte einen Bruder und der Bruder muss wohl älter gewesen sein als er und der Vater ist verstorben. Und jetzt reklamierte der ältere Bruder, der Erstgeborene, der in dem damaligen Ritus sozusagen der bevorzugte Sohn war, das ganze Erbe für sich. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Da merken wir auch bei uns heute, Moment, das geht ja nicht. Da kann ja nicht das erste Kind alles bekommen. Wir wissen nicht so viel über die Erbpraxis in Israel. Eins wissen wir aus 5. Mose 21, Vers 17. Es gab die Regel, dass der erste Sohn zwei Anteile bekam und die anderen dann ein weniger. Also in dem Fall bei zwei Söhnen hätte normalerweise der erste Sohn zwei Drittel des Erbes bekommen und der zweite Sohn ein Drittel. Aber ein Anteil stand dem Jüngeren auch zu. Was hier geschieht, ist also eine Schweinerei in dieser Familie. Und die Frage ist, wie wird Jesus jetzt reagieren? Und Jesus weist die Anfrage des Mannes zurück. Klar, warum auch nicht? Erstmal gehörte das vielleicht gar nicht jetzt dahin. Und zweitens war Jesus nicht gekommen, um weltliche Probleme zu lösen oder um Erbstreitigkeiten zu regeln. Er hatte einen ganz anderen Auftrag. Jesus kam, um Menschen zu Gott zu bringen und nicht Besitz zu den Menschen. Abgesehen davon, liebe Leute, sind Erbstreitigkeiten somit das Schlimmste, was einer Familie passieren kann. Und deswegen meine dringende Empfehlung oder soll ich sagen Ermahnung an alle, die irgendwas zu vererben haben. Regelt euer Erbe. Und zwar, solange ihr lebt. Und am besten, solange ihr zu zweit seid, wenn ihr denn verheiratet seid. Regelt euer Erbe frühzeitig. Das kann man auch schon mit 40 machen. Kann man auch schon früher machen. Weil die Erfahrung zeigt, dass viele Familien sich über das Erbe streiten. Ich kenne das aus meiner eigenen Familie. Nicht meiner direkten, aber die Generation vor mir. Da hat sich eine ganze Familie zerlegt. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Geschwistern nachhaltig gestört wegen dem Erbe. So ein Mist. So ein Blödsinn. Es ist so traurig. Ich hoffe, du kennst das nicht aus deiner Familie. Aber es liegt auch daran, dass oft die Generation, die zu vererben hat, es nicht klar regelt. Regelt es, macht es deutlich, damit der Streit um das Erbe Familienbeziehungen nicht nachhaltig zerstört. Deswegen ist es gut, wenn Eltern zu Lebzeiten das Erbe regeln. Quasi ein kleiner Exkurs. Was hier jetzt passiert, ist, dass Jesus allerdings tiefer blickt. Er hinterfragt, und das kann er nur als Sohn Gottes, das Motiv des Mannes, beziehungsweise er geht auf die Wurzel des Problems dieser Familie. Er sagt nämlich, Vorsicht Leute, werdet nicht habgierig. Die Frage ist, sagt er das zu demjenigen, der diese Frage stellt, weil er ihm das unterstellt oder weil Jesus das weiß? Oder redet Jesus hier sogar über den Bruder? Oder ist das einfach in dieser Familie so, von dem Menschen, der berichtet, dass in dieser Familie die Habgier, die Habsucht eingezogen hat? Und das geht. Der Ausleger Gerhard Meyer sagt, in einer Erbsache Recht zu haben und von der Habgier frei zu sein, das sind zwei Paar Stiefel. Also man kann Recht haben und trotzdem habgierig sein. Vielleicht an dieser Stelle ein persönliches Beispiel. Meine Frau, die ist vor ein paar Wochen in einen Unfall verwickelt gewesen. Sie ist mit ihrem Motorroller in der Kurve zum Phoenix Hotel gestürzt, weil sie ausweichen musste, weil einer rückwärts aus dem Parkplatz rauskam in dieser Kurve und die Entscheidung war, ins Auto krachen oder Roller rumreißen. Sie hat sich für Roller rumreißen entschieden, ist aufs Knie gefallen, Roller kaputt. Der Unfallverursacher hat seine Schuld sofort eingestanden und jetzt muss die Versicherung von ihm natürlich den Schaden am Roller übernehmen. Und was mir so langsam dämmerte ist, die hatte 14 Tage Krankenschein. Wir können ja auch Schmerzensgeld geltend machen. Ja? Und man hat das so im Kopf wie in Amerika, da Millionen bezahlt werden. Nur weil einer einen Kaffee zu heiß getrunken hat und sich die Lippe verbrüht hat. Und bei mir im Kopf, ja, schwirrten schon die Eurozeichen rum und ich dachte mir, cool, bald brauchst du nicht mehr arbeiten. Nein, so schlimm war es nicht, aber so schlimm war es nicht und ich hatte ja auch nicht den Schaden. Ich erhielt auch den Rat, hör mal, da musst du dir sofort einen Anwalt nehmen. Den pressen wir, da pressen wir das Maximale raus aus der Sache. Mein Vater war allerdings so weise und hat gesagt, Fei, das ist doch Quatsch. Ja, versuchst du erstmal ohne, man kann doch miteinander reden. Und wenn alle ihre Schuld eingestehen, ja, was soll das denn? Ja, warum soll man denn jetzt das Maximale aus einer Sache rauspressen, wenn es auch so geht? Ja, rede mit der Versicherung, einigt euch und das ist jetzt auch der Weg. Wir haben keinen Anwalt genommen. Wir gehen davon aus, dass wir uns vernünftig einigen werden und die Versicherung einen vernünftigen Vorschlag machen will. Was ich nur deutlich machen will, wir alle oder zum Ich, ja, vielleicht seid ihr auch wie ich neige dazu, ganz schnell auf diesen Habgier-Trip zu kommen, wenn ich denn die Chance dazu habe. Wenn ich die Chance dazu habe, und vielleicht kennt ihr das auch, und bei Habgier geht es immer darum, möglichst viel haben zu wollen, und zwar für sich selber. Es geht darum, das Maximale für sich materiell rauszuholen. Und Jesus warnt davor, weil Habgier die Sehnsucht erstickt, und zwar die Sehnsucht nach Gott. Sie verschiebt den Fokus, sie lenkt uns nur auf das Hier und Jetzt, auf das, was wir unmittelbar an uns raffen können. Und Paulus geht so weit und bezeichnet Habgier oder Habsucht als Götzendienst. Besitz und Geld taugen nichts für ein erfülltes Leben. Besitz und Geld taugen nichts für ein erfülltes Leben. Aber wie kann man denn dann ein erfülltes Leben leben? Wie kann man denn glücklich werden? Wie kann man sinnvoll leben? Und das ist doch eine Frage, die uns beschäftigt. Wie kann man glücklich werden? Wie kann man sinnvoll leben? Und Jesus nutzt jetzt diese Gelegenheit, dem Mann, seinen Jüngern und den Tausenden von Anwesenden eine Beispielgeschichte zu erzählen. Und weil Lukas sie aufgeschrieben hat, erzählt er sie uns auch heute Morgen. Es ist die Geschichte vom Dummkopf, vom Narren. Es ist eine harte Geschichte, eine Geschichte, die direkt auf den Punkt kommt. Jesus erzählt sie lebenden Menschen, damit sie die richtigen Schlüsse ziehen. Damit sie nach dem Hören dieser Geschichte Parameter in ihrem Leben verändern können, um glücklich zu werden, um besser zu leben, um mit Perspektive zu leben, um ewig zu leben. Deswegen erzählt Jesus diese Geschichte, um wachzurütteln. Lebenden Menschen, die anschließend die Chance haben, Korrekturen vorzunehmen. Wir gucken uns die an. Nächste Folie. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt, erzählt Jesus. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und kannst du mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Ein reicher Unternehmer, jemand, der schon reich ist und jetzt noch reicher wird, ein Bauer, ein Großgrundbesitzer. Dieser Mann hat Glück, denn die Ernte dieses Jahr fällt besonders gut aus. Die Felder tragen, die Trauben an den Weinstöcken, alles perfekt. Und als Unternehmer muss er sich die Frage stellen, wie er denn mit dieser erfreulichen Tatsache jetzt umgeht. Das ist richtig. Das ist unternehmerisches Handeln. Er übernimmt die Verantwortung für den Erfolg. Es macht ja auch Sinn, Gewinn in ein Unternehmen zu reinvestieren oder in die Zukunft zu investieren. Das ist alles in Ordnung. Eine gute Ernte muss vernünftig gelagert werden. Sie soll nicht auf dem Feld verschimmeln. Also braucht es mehr Platz. Scheunen müssen her, dort kann er das Getreide und den Wein unterbringen. Der Erfolg ist ja auch Ergebnis seiner harten Arbeit, seines richtigen Einsatzes. Das hat er ja nicht alles einfach nur geschenkt bekommen. Und ich finde sein Verhalten zunächst richtig. Wer wäre da mit mir? Nicht alle, aber viele. Unternehmerisches Handeln. Aber jetzt beginnt sein Handeln in die falsche Richtung abzudriften. Vielleicht auch schon ein wenig vorher und vielleicht hast du dich deswegen nicht gemeldet. Er hätte natürlich darauf kommen können, dass Gott, der ja Herr über das Wetter ist, ihm diese reiche zugestanden hat, diese reiche Ernte zugestanden hat. Und daher hätte er auch in seinen Überlegungen, was er denn jetzt damit macht, natürlich Gott mit einbeziehen können. Und ich weiß, gute christliche Unternehmer machen das. Ich kenne einige christliche Unternehmer, die immer bei ihren Geschäften danach fragen, was sagt denn der Herr dazu? What would Jesus do? WWJD. Wie gehen wir jetzt damit um, Gott? Ja, ich Unternehmer, du Gott. Wir gemeinsam führen ein Geschäft. Was mache ich damit? Mit dem Erfolg und natürlich auch mit dem Misserfolg. Gute christliche Unternehmer tun das. Das ist gutes christliches unternehmerisches Handeln. Und wenn du das als Unternehmer so machst, dann ist das gut so. Dann mach das weiter. Wenn du es noch nicht machst, mach es in Zukunft. Denn dieser Mann macht es nicht. Und das ist natürlich schlecht. Er beschließt nämlich jetzt den ganzen Gewinn, die ganze Ernte nur für sich selber zu nutzen. Nach dem Motto, läuft bei mir. Meine Ernte. Mein Erfolg, meine Scheune, mein Leben. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Ich habe das gut gemacht. Jetzt habe ich ausgesorgt. Ich entspanne mich jetzt. Ich genieße das Leben, weil ich es kann. So tickt der Typ. Und liebe Gemeinde, wie arm ist das denn? Wie arm ist das denn? Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. So ein Verhalten ist doch albern. Der ist schon reich und wird noch reicher. Und wir wissen doch, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Wissen wir doch, oder? Wissen wir, oder? Wir wissen auch, dass man sich Glück nicht kaufen kann, oder? Wissen wir, ne? Oder? Wissen wir doch, ne? Also ist doch das Verhalten des Mannes dumm. Das ist doch naiv, das ist Torheit, weil es viel zu kurz gedacht ist. Und der Mann macht gleich drei fette Fehler auf einmal. Er täuscht sich selbst mit seinem Besitz. Er täuscht seine Seele. Totale Diesseitsorientierung. Keine Perspektive nach dem Tod. Zweitens ist, er denkt überhaupt nicht an die Unterstützung von armen Menschen oder überhaupt von Menschen. Keine Überlegung, aber auch gar keine, wie man Kranken und Armen helfen kann, wie man die Welt verbessern könnte. Reichtum verpflichtet doch auch. Adel verpflichtet, den Spruch kennen wir, aber Reichtum verpflichtet doch auch. Das kommt doch nicht von ungefähr, wir haben doch eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen, wenn wir viel Geld haben. Da hat er überhaupt keine Antenne für, überhaupt kein Gespür. Und das Dritte ist, er denkt überhaupt nicht an Gott, überhaupt nicht. Der hat ihn total vergessen, er hat Gott total vergessen. Und der Songschreiber David, der schreibt schon im Alten Testament ein Lied, Psalm 14, Vers 1, die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie sind völlig verdorben, ihr Tun ist abscheulich, unter ihnen ist niemand, der Gutes tut. Und das war dieser Mann, der hat Gott vergessen. Was der macht, ist nicht gut. Der ist ein Tor. Dieser Mann ist unverständlich, er handelt verantwortungslos, er ist undankbar, er ist total egoistisch, total auf sich konzentriert. Er hat keinen Blick für andere und für den Ewigen. Und die Frage ist ja, wie findet Gott das wohl? Wie bezeichnet Gott einen Menschen, der so handelt? Gott bezeichnet Menschen, die so handeln, als Volltrottel. als Volltrottel. Der Mann ist ein Volltrottel. Die Volksbibel, eine Übersetzung der Bibel in der Jugendsprache, die gibt die nächsten Verse so wieder. Aber Gott sagte zu dem Mann, du Volltrottel, du wirst noch in dieser Nacht den Löffel abgeben und sterben. Was hast du dann noch von der ganzen Kohle? Luther übersetzt anders, du Narr, ich werde noch diese Nacht deine Seele von dir fordern. Klingt ein bisschen dramatischer als Löffel abgeben. Was machst du dann mit deinem ganzen Besitz? Das sagt Gott dazu. Dein Besitz ist doch zeitlich. Du hast doch gar keinen Zugriff mehr auf deinen Besitz, wenn du tot bist. Du hättest mit dem zeitlichen Besitz was für die Ewigkeit machen können, dein Konto verbessern können, hast du nicht. Wie doof ist das denn? Was machst du hier eigentlich? Viel besser ist es doch, sein überschüssiges Geld sinnvoll auszugeben. Wir können spenden. Wir können Werke unterstützen, Stiftungen unterstützen, die nachhaltig Gutes tun. Wir können mit unserem Geld, mit unserem Überfluss andere Menschen glücklich machen. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2008, da hat man Menschen morgens 20 Euro geschenkt. Und abends hat man sie getestet. Und die Leute, die bis 17 Uhr das Geld für andere ausgegeben haben, waren glücklicher als die, die das Geld für sich selber ausgegeben haben. Interessant, oder? Vielleicht gibt es auch eine Gegenstudie irgendwo, aber diese Studie hat erstmal erwiesen, Geld für andere ausgeben macht glücklicher als Geld für sich auszugeben. Ja, weil man was Gutes tun kann, weil man helfen kann. Und dieser Mann rafft es nicht, der denkt total verkürzt, so ewigkeitslos. Und zum Glück kann man ja sagen, dieser Typ, ne, der hat ja niemals gelebt. Das ist ja nur eine Geschichte. Wir leben zum Glück auch nicht so, oder? Unser Lifestyle, der spricht doch eine völlig andere Sprache als von diesem Menschen, oder? Falls sich heute Morgen doch irgendjemand in diesem Menschen wiedererkennt, dann ist es ja auch noch nicht zu spät. Das ist ja das Gute, denn Jesus erzählt diese Geschichte ja lebenden Menschen. Und damit auch uns heute. Er will uns zurück auf den richtigen Trip bringen. Und vielleicht merkst du jetzt gerade, wie kompliziert und fast auch gemein meine ersten drei Fragen waren. Hast du denn bei der Millionenverteilung auch an die EFG Wiedenes gedacht? Und an die armen Kinder in Myanmar? Oder wohin du sonst spendest? Würdest du die jetzt nochmal so verteilen wie eben? Wie würdest du die Sparkassenwerbung jetzt beurteilen? Mein Haus, mein Pool, mein Schaukelpferd, gewonnen. Wie würdest du diese Werbung jetzt beurteilen? Was glaubst du, wie man reich bei Gott wird? Ich weiß, das war ganz gemein, weil ihr nicht wusstet, was kommt, aber es war auch ein bisschen unterhaltend. Und Jesus beendet jetzt seine Beispielgeschichte mit einer Mahnung. Ne, nochmal der Vers 20, aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und dann die Mahnung und Jesus schloss, so geht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Oder Vers 21 in der Luther, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Boah, auf den Punkt die Story. Puh, ganz klar. Was passiert hier gerade? Jesus fordert den Bittsteller, der wegen seiner Erbstreitigkeit fragt, seine Jünger, die um ihn herum standen, den Tausenden von Zuhörern, die die Predigt zugehört haben, allen Lesern der Bibel seit fast 2000 Jahren, alle Hörer von Predigten seit fast 2000 Jahren und uns heute Morgen hier in Wiedenest auf, nachzudenken. Und die Frage lautet, wie wird man reich bei Gott? Wie wird man reich bei Gott? Warum tut er das? Weil es für Jesus nur darauf ankommt, Alle anderen Fragen sind nachrangig. Alle anderen Fragen sind minderwertig, nicht so wichtig wie diese Frage. Und die Antwort auf diese Frage ist Jesus so wichtig, denn diese Frage zu beantworten, wie wird man reich bei Gott, die ist ja quasi seine eigene Mission. Er ist ja sogar selber die Antwort auf diese Frage. Jesus ist es selber, der reich macht. Seine Gnade macht reich. Seine Erlösung macht uns reich bei Gott. Zum Glück kann er das. Zum Glück tut er das. Jesus Christus gibt uns ewiges Leben. Er gibt uns Gotteskindschaft. Er gibt uns Perspektive. Er verspricht uns Leben im Überfluss. Jesus ist selber die Antwort auf diese Frage. Und deswegen ist es wichtig, Jesus zu kennen, weil Jesus derjenige ist, der reich macht bei Gott. Jesus ist die Antwort auf unsere Sehnsucht nach Ruhe und Genuss, unsere Antwort für Perspektive und Sicherheit. Er macht reich bei Gott. Und erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir sogar noch reicher werden. Unsere Antwort auf das Verstehen dieser Tatsache, dass Jesus gnädig ist und uns reich macht bei Gott, können unsere guten Taten sein, unser Einsatz für Gottes Reich. Und die machen uns auch reich bei Gott. Ja, tatsächlich, die Bibel redet davon, dass es nach dem Tod im ewigen Leben einmal ein Preisgericht geben wird. Da geht es nicht um die Rettung oder um die Errettung, die ist schon gelaufen. Da geht es eher so um den Mitarbeiter des Monats, den es früher gab. Um eine Auszeichnung, um Krönchen, um eine Ehrung. Ich weiß nicht, ob dich das motiviert, mich schon. Es soll uns aber motivieren, richtig zu investieren. Von der Grundlage auf, dass Jesus uns schon reich gemacht hat. Und deswegen die Frage, was besitzt du bei Gott? Welche Reichtümer hast du bei Gott? Was willst du auf Gottes Konto einzahlen als Antwort auf seine Liebe? Liebe Gemeinde, die Predigtreihe über Geld endet heute. 4 Predigten haben wir zu dieser Predigtreihe gehört. Alle können als Podcast nachgehört werden und alle müssen noch im Alltag gelebt werden. Und das ist echt eine Herausforderung. Aber ich bin davon überzeugt, es wird uns glücklich machen. Und vielleicht denkst du jetzt so ein bisschen wie der Schriftsteller Mark Twain. Der hat unter anderem Huckleberry Finn geschrieben und der soll mal Folgendes gesagt haben. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Und wirklich, die 4 Texte, die wir betrachtet haben, die sind eigentlich glasklar. Die versteht man. Und das ist beunruhigend. Das ist beunruhigend. Ich möchte die ganze Reihe abschließen mit einem Wort vom Apostel Paulus. Und es sind die letzten Worte in seinem Brief an seinen Menti Timotheus. Und vielleicht habe ich gedacht, sind es auch gerade Worte für uns Deutsche in der heutigen Zeit. Ermahne die, die im Sinne dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Vielmehr sollen sie auf Gott vertrauen, der uns alles reichlich gibt, was wir zum Leben brauchen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Reichtum gerne mit anderen teilen. Wenn sie an guten Taten reich werden, schaffen Sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit Sie das wirkliche Leben gewinnen. Die Gnade sei mit euch. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.